Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Drees, heute mit zwei ungewöhnlichen Büchern, nämlich später mit Natascha Gangels, Das Spiel der Einverleibung frei nach Unikation. Und zu Beginn mit dem literarischen Quereinsteiger Sebastian Stürz, der bereits vielfältige Werke geschaffen hat als Medienkünstler, als Podcaster, als Musikproduzent. Fernsehgrafiken hat Sebastian Stürz ebenfalls entworfen und nun seinen ersten 720 Seiten umfassenden Roman veröffentlicht unter dem Titel »Das eiserne Herz des Charlie Berg«. Mehr darüber weiß Raphael Smajoch.
Der Geruchssinn gilt seit dem Altertum als niederer Sinn. Bereits Platon und Aristoteles bezeichneten ihn als hinderlich, da Erkenntnisgewinn nur über das Sehen und Hören möglich sei. Der Geruchssinn fällt in das Gebiet des Irrationalen, in das Jenseits nüchterner Analyse. Vielleicht macht ihn das so interessant für die Literatur, die sich seit jeher mit den Aggregatzuständen des Emotionalen beschäftigt und das Seelenleben ihrer Protagonisten erkundet. Auch Charlie Bergs Gefühlszustände werden von Sebastian Stürz über die Dokumentation seines Geruchssinns wiedergegeben, der bei Charlie besonders stark ausgeprägt ist. Er selbst bezeichnet ihn als seine Superkraft, die es ihm erlaubt, zwischenmenschliche Beziehungen zu durchschauen. Amoröse Verstrickungen kann der in dem fiktiven Dorf Piesbach lebende Teenager zum Beispiel riechen. Und auch bei kriminalistischen Untersuchungen kommt ihm sein Riechorgan zu Hilfe, wenn er es auch für die Vertuschung eines Verbrechens gebraucht. Auf einem Jagdausflug mit seinem Opa ereignet sich ein Unfall mitten im Wald, jenem romantischen Sehnsuchtsort, wo Magisches passiert und die Welt aus den Fugen gerät. Und in der Tat, Charlie Berg kann die Beute nicht nur gut riechen, sondern vermag auch telepathisch mit dem Tier zu kommunizieren.
Ich hörte Opa sein Gewehr laden und drehte mich um. Der Hirsch sah mich an. Sein Blick flatterte. Wer mir etwas antut, wird leiden, so wie ich leiden werde.
Aus dieser märchenhaften Begegnung entspinnt sich eine narrative Tour de force, die kreuz und quer durch unterschiedliche literarische Gattungen führt. Mal ist das eiserne Herz des Charlie Berg eine freche Pikareske, dann eine Liebesgeschichte, ländliche Gesellschaftsstudie, ein Kriminal- oder Familienroman, in dem offenbar auch biografische Versatzstücke aus dem Leben des 1974 geborenen Autors Eingang finden. Das gibt der Geschichte, die Anfang der 90er Jahre spielt, einen nostalgischen Charakter. Das Internet existiert noch nicht. Charlie kommuniziert mit seiner in Mexiko lebenden Jugendliebe Mayra über Videokassetten, die beide mit Monologen, Partyszenen und allerlei anderen Impressionen aus ihrem Alltag bespielen. Eine Art Proto-WhatsApp, das die Unverzüglichkeit des Digitalen gegen sehnsuchtsvolles Warten eintauscht.
Es war die räumliche Distanz, die Gespräche per Tape, die uns einander auf fast unheimliche Art näher gebracht hatten. Wahrscheinlich war es besser, wenn wir es auch so beendeten. Auf Tape. Ich kannte nicht mal ihre Nummer.
Enttäuschungen, Verwirrungen und harte Schicksalsschläge zwischen Nahtoderfahrungen und sexuellen Traumata bestimmen Charlies Leben. Bereits früh muss er lernen, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung für seine autistische Schwester Fritzi, die ganze Bibliotheken auswendig lernt und in Zitaten spricht. Für Gedrucktes hatte sie das absolute Gedächtnis. Verantwortung für seinen Vater Dito, den unrasierten Langhaarzottel, der in einer erfolglosen Avantgarde-Jazzband spielt und im Keller des Hauses der Glutgöttin die besten Ballen grüner Seide opfert. In anderen Worten, unentwegt kifft und sein Leben nicht auf die Reihe kriegt. Verantwortung für seine Mutter Rita, die als Theaterregisseurin arbeitet und ihre Familie mit Liebesentzug und Ignoranz straft.
Auch Dito winkte ihr nur verstohlen zu. Sie reagierte mit einem kurzen Anheben der Augenbraue. Also beobachteten wir sie von Weitem, wie sie von Sektflöten schwingenden Fliegenträgern umringt wurde, Luftküsschen auf beiden Backen einsammelte und mit einem roten Mund selbst welche verteilte. Ein fremder Mund, der ungewohnt laut lachen konnte. Alle Sorgenfalten, alles Grau war aus ihrem Gesicht verschwunden und die wenigen Male, die ich sie so sah, wünschte ich mir, sie würde dieses Lachen einmal mit nach Hause bringen.
Das klingt furchtbar traurig und doch kapituliert Charlie nie. Leiden als Herausforderung, wie ein Leitmotiv zieht sich dieses Motto durch die gesamte Geschichte, die besonders zum Ende hin nahezu absurde Dimensionen annimmt. Zudem gelingt es Stürz, Charlies Leidensweg unbeschwert und beinahe leicht erscheinen zu lassen. Das liegt an den vielen humoristischen Episoden, die das Narrativ schmücken. Zugegeben, Witze über Nazis sind nicht besonders originell. Über einen Nazi-Hunde-Roman mit Tiersex, der einen Schreibwettbewerb gewinnt, muss man trotzdem lachen. Heimliche Lichtgestalt des Romans ist allerdings der frühreife David Käfer alias Dave Killer, der nicht nur Charlie in experimenteller Sexualkunde unterrichtet, sondern auch regelmäßig Traumbotschaften aus dem Jenseits empfängt.
Die Traumdiktate waren zugegebenermaßen etwas unheimlich. Von Zeit zu Zeit erschien ihm nachts eine Frau namens Agathe Tichinski, selbstverständlich eine unbekleidete Frau. Sie diktierte ihm, was zu tun war. Als sie ihn Anfang August 1990 aufforderte, Geld auf einen 1:0-Sieg des Drittligisten FV Weinheim gegen den Rekordmeister Bayern München zu setzen, folgte David ihrer Ansage und gewann eine hübsche Summe Geld, die er in kürzester Zeit exzessiv und großzügig verprasste.
Charlie Bergs Lebensgeschichte vermag also durchaus zu unterhalten, auch wenn sie von peinlichen Stilblüten durchzogen ist, die den Lesefluss stören. Etwas kann nicht Sinn machen, sondern nur ergeben. Doch abseits dieser umgangssprachlichen Manierismen liegt das größte Manko der Erzählung in ihrer Länge. Sie hätte wesentlich kürzer ausfallen müssen. Es scheint, als habe Sebastian Stürz alles in seinen Debütroman packen wollen. Ein Anfängerfehler, der den Leserinnen und Lesern müßige Passagen beschert, die für die dramaturgische Entwicklung der Story nicht wirklich notwendig sind. Oftmals erschöpfen sie sich in der Schilderung krasser Szenen mit bewusst eingeplanter Schockwirkung zwischen Morden, Suiziden, bizarren Blowjob-Exzessen, seltsamen Reflexionen über das Verliebtsein und ausufernden Chaospartys. Mit erzählerischer Subtilität hat das nichts zu tun, stattdessen dominiert die Übertreibung in Form und Inhalt. Sebastian Stürz hätte ein wenig von Charlie Bergs filigranem Geruchssinn gebraucht, vielleicht wäre ihm dann eine bessere literarische Fragranzschöpfung gelungen.
Raphael Smarschoch über Sebastian Stürz, das eiserne Herz des Charlie Berg, BTB Verlag München, 720 Seiten, 22 Euro. Und wir erinnern nun an die bemerkenswerte Unika Zürn. Stets waren bei der 1916 in Berlin geborenen Dichterin Leben, Kunst und Literatur untrennbar eins. Diese unlösliche Verbindung führte sie bis zu ihrem Tod fort. Im Alter von 50 Jahren im Herbst 1970 hat sich Zürn durch einen Fenstersprung das Leben genommen und diesen Sprung auch in ihrem Werk zuvor immer wieder imaginiert. Die Österreicherin Natascha Gangl ist nun lesend, reisend und schreibend auf eine Spurensuche nach Unika Zürn gegangen und hat dazu ein Buch veröffentlicht, das nun vorgestellt wird von Christian Metz.
Ständig macht sich irgendein Journalist, Kritiker, Literat oder Wissenschaftler auf den Weg, um die Lebensorte eines jubiläumswürdigen Dichters zu besuchen. Auf Spurensuche gehen, heißt das dann. Wozu diese Originalatmosphärenbeschnupperung gut sein soll, bleibt allerdings meist offen. Zur Intensitätssteigerung? Zur Authentizitätsbeschwörung? Die Spurensuche treibt ihr Unwesen in der literarischen Öffentlichkeit und jetzt hat sie auch die österreichische Autorin Natascha Gangl erfasst, die sich prompt lesend und schreibend auf eine Spurensuche nach Unika Zürn macht. Wie Gangl diesem ausgelutschten Konzept dennoch etwas Neues abgewinnen will, sieht man pointiert am Titel ihres Buches. Das Spiel von der Einverleibung ruft zum einen auf, dass Literatur aus der Lektüre entsteht, aus der Einverleibung anderer Arbeiten in das eigene Schreiben. Und tatsächlich verleibt sich Gangl so viel von Zürns literarischen Texten ein, dass man sagen kann, in ihren Zeilen pulsieren Zürns Worte. Sie haben Zürn im Blut. So ist zugleich und zum anderen schon der Titel selbst, Zitat aus Zürns »Les yeux à deux«. Einverleibung ist für Zürn ein wichtiges Konzept, das eine fantastische Form der Vereinigung in Aussicht stellt. Anhand ihrer Figur Norma beschreibt Zürn das einmal so.
Norma empfindet ihre Einverleibung durch Flavius wie ein Entweichen ihres Knochenmarks, wie das Verströmen ihrer Adern und das Schwinden ihrer Sinne.
mit ihren mystisch anmutenden Auflösungs-, Strömungsfantasien erlaubt eine Einverleibung nach Zürn eine Begegnung jenseits von Geschlechterstereotypen, Beziehungsmustern und Machtverteilungen. Die Körpergrenzen lösen sich auf, Bewusstseine verschränken sich am Übergang von der Fantasie zur Wahnvorstellung, zur Halluzination. Natascha Gangl kennt und zitiert diese Passage. Ihre Begegnungen mit Zürn finden im Sinne dieser Einverleibung statt. Gangl weiß, dass das Spiel von der Einverleibung nichts mit einem Gesellschaftsspiel zu tun hat. Umso erstaunlicher wirkt, dass sie dennoch zu Beginn ihres Buches glaubt, Spielregeln erläutern zu müssen. Kaum nachvollziehbar ist, warum sie ihren Band sexualistisch plump in ein Vorspiel und ein Nachspiel einteilt. Damit scheint eigentlich auch schon das Spurensuchende von ihr sogenannte Hauptspiel von vornherein verloren. Aber mit diesem Urteil würde man dem Buch Unrecht tun. Rahmung und Beginn sind missglückt. Doch sobald Natascha Gangl von Berlin über Paris bis zur Île de Ré ihre Reise zu insgesamt 17 Lebensorten von Unica Zürn beginnt, entfaltet ihre literarische Einverleibung eine faszinierende Dynamik. Gangl erzählt im epischen Präsens, um den Eindruck von Unmittelbarkeit, Rasanz, höchster Beweglichkeit zu erzeugen. Ihr Schreiben gleicht in einzelnen Passagen einem Impressionsgewitter, das zugleich verarbeitet werden will.
Auto, okay. Bus, okay. Auslage, okay. Angebot, okay. Nicht schlecht, okay. Verhandle mit dir. Du kommst später wieder. Mit der Kreditkarte kommst du wieder. Stopp. Du brauchst nichts. Brauch, Schnitt. Du, Brauch, Tuscht, Din, Brauch, Schutt, Bauchschutt, Staubtuch, CD. Hirn, was soll das für ein Text werden, denkst du dir? Der kommt doch nirgendwo hin. Da flirrt nichts, regt sich nichts, wackelt nichts, brennt nichts. Da musst du abwehren, was zu den Augen will.
Oh doch, diese Prosa beginnt sehr wohl zu flirren, wobei sie im Wechsel von Hinsehen, Wegsehen, Augen auf und zu und durch bei Unica Zürn in eine Seeschule geht. Mit Zürns Augen, und das ist exakt in dieser surrealistischen Wendung gemeint, mit Zürns Augen geht Gangl durch Zürns ehemalige Welt. Und dennoch bleibt Gangl immer auch sie selbst, verliert sich nicht in totaler Mimikrie. Seine besten Momente erreicht dieses Widerspiel, wenn Zürns und Gangls verschiedene Sicht, Erlebnis, Lektüre und Schreibweisen ineinander fließen, ohne ihre Differenz aufzugeben. Besonders eindringlich gelingt dies, als Gangl in Wittenau jene Klinik besucht, in der Zürn Patientin war. Vor Ort gerät Gangl zufällig in eine Ausstellung über die Gräueltaten, die in dieser Psychiatrie während der Nazizeit begangen wurden. Lakonisch berichtet der Ausstellungstext:
Die Tötung von behinderten Kindern erfolgte außerhalb der Aktion T4. Ein Reichsausschuss entschied über das Schicksal der Kinder.
Das Schicksal der Kinder wiederum ruft bei Gangls Erzählerin die Assoziation zu Unica Zürns Kindern auf. Zürn musste diese nach ihrer Scheidung von ihrem ersten Ehemann verlassen. Sofort kommt der Spurensucherin eines von Zürns Anagrammen in den Sinn, das diese ihrem Sohn Christian knapp 8 Jahre nach ihrer Scheidung gewidmet hat. Es lautet:
Ihr hattet eure Augen ausgerissen. Euer Tag heißt hart. Eure Augen sein. Eure Haut ist Gesang. Euer Rat seh ein. Euer Haus ist getarnt. Eure Siege nah. Eure Tat ein Sarg geeignet Ruhehaus.
Eure Haut, der sich Zürn hier widmet, ist eine Haut, die sie seit Jahren nicht berührt hat und die dennoch ihren Gesang ertönen lässt. Euer Rat jedoch ist nicht sie hin, sondern sie ein. Sei einsichtig, dass die Kinder für dich verloren. Gangls Erzählerin haut diese Konstellation vor Ort sprichwörtlich um.
Versuch zu atmen, versuch zu gehen, versuch auf einer Rolltreppe zu stehen.
In akuter Versgefahr besinnt sich die Erzählerin auf basale Fähigkeiten: Atmen, gehen, stehen. Imaginationsflucht zu einer Rolltreppe, die für einen die Bewegung übernimmt. Gangels Prosa schimmert verheißungsvoll, wenn sie ihr Schreiben für das von Zürn öffnet und zulässt, dass deren Verswellen in das eigene Sprechen überlaufen, um zu interferieren. Unika Zürn hat erst relativ spät in ihrem Leben mit dem Zeichnen und literarischen Schreiben begonnen. Berühmt ist sie heute zu Recht zum einen wegen ihrer eindringlichen autobiografischen Prosa, zum anderen aufgrund ihrer insgesamt 123 Anagramme, denen sie enorme künstlerische Aufmerksamkeit gewidmet hat. Anagramme setzen mit einem einzelnen Satz an. Das kann ein Fundstück, ein Urwurm oder auch eine eigene Erfindung sein. Aus dem Buchstabenmaterial dieses einen Satzes kombiniert Zürn dann fortlaufend neue Verse.
Ihr hattet eure Augen ausgerissen. Euer Tag heißt hart. Eure Augen sein. Eure Haut ist Gesang. Euer Rat seh ein.
Die Verse sind aus dem jeweils gleichen Buchstabenmaterial gearbeitet. Mit dieser atemberaubenden Kunstfertigkeit schließt Zürn an die Avantgarde der Moderne an. Außer ihr kann da nach 1945 im deutschsprachigen Raum wohl nur Oskar Pastior mithalten, der einst für Unika Zürn das schöne Anagramm Azur in Nuze erfand. Die Anagrammatik nimmt ernst. So hat es einmal Jean Starobinski gesagt, dass
die Sprache jene unendliche Quelle ist und dass sich hinter jedem Satz das vielfache Gemurmel verbirgt, wovon sie sich gelöst hat, um sich vor uns in ihrer Individualität zu vereinzeln.
Unika Zürn hatte die Gabe, das Murmeln hinter dem singulären Ausdruck zu hören. Sie sieht das Unsichtbare, das im Sichtbaren verborgen liegt. Aus diesem Sensorium lässt nun auch Gangl ihr eigenes Schreiben entwachsen. Ihre Begegnung mit Zürn besteht aus der Schulung dieser besonderen Wahrnehmungssensibilität. Zur Metaphorik des Einverleibens gehört, dass sich das, was man zu sich nimmt, manchmal auch sperrt. Solche Sperrigkeit verspürt man auch bei einzelnen Passagen von Gangls Erzählung. Nicht durchgehend kann sie dasselbe hohe erzählerische Niveau halten. Wer direkte Wege schätzt, sollte unbedingt Unikationsarbeiten selbst zur Hand nehmen. Wer eine Vorliebe für Umwege pflegt, und der große Philosoph Hans Blumenberg hat behauptet, dass jede Kultur überhaupt erst mit dem Einschlagen von Umwegen beginne, dem sei Gangls Freispiel nach Unikation ans Herz gelegt. Ihre Einverleibung verströmt ihren eigenen poetischen Reiz.
Christian Metz über Natascha Gangl, das Spiel von der Einverleibung frei nach Unika Zürn mit Bildern von Tonio Camunas, Starfruit Publications Fürth, 232 Seiten, 25 Euro. Und zum Abschluss der Sendung gilt es zu vermelden, dass am heutigen Donnerstagvormittag der Internationale Literaturpreis verliehen wurde im Rahmen der Deutschlandfunk-Kultursendung Lesart, wo aus der Jury zu Gast waren die Schriftstellerin Heike Geißler und der Übersetzer Robin Detje. Ausgezeichnet wird in diesem Jahr der Zirkel der Literaturliebhaber von Amir Hassan Çeheltan, eine Coming-of-Age-Story aus Teheran, ein literaturhistorisches Seminar, wie die Jury erklärte. Prämiert wird zudem das Weinen der Vögel des Nigerianers Chigosi Obioma, außerdem Glückliche Fälle von Jevgenia Belle-Roussetz, zudem die Sanftmütigen von Angel Igov, von James Noel, Was für ein Wunder und Isabel Weidners Geile Deko. Viele Namen, große Freude und ebenso wie der Büchermarkt ist freilich auch die Lesart nachzuhören in unserer DLF-Audiothek-App. Nach den nun folgenden Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunkprogramm weiter mit den Kollegen von Forschung aktuell. Darunter, wer bekommt was? Die Verteilung der Milliarden für die Entwicklung eines SARS-Impfstoffs. Die Moderation hat dann Uli Blumenthal und am Mikrofon hier verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.